Der Schlaf stellt den Kapitalismus vor ein Dilemma, weil wenn wir schlafen, dann können wir ja nicht produktiv sein, wir können nicht konsumieren. Und auf der anderen Seite brauchen wir den Schlaf natürlich, um überhaupt wieder arbeiten zu können.
Hallo und herzlich willkommen im Sinneswandel-Podcast. Mein Name ist Marilena Behrens und ich freue mich, euch in dieser Episode zu begrüßen. Es ist kurz nach 3 nachts oder vielmehr morgens. Ich liege im Bett, meine Augen geschlossen, in der Hoffnung, dass mich der Schlaf doch noch überrascht und mit sich nimmt. Nach einer Weile richte ich mich auf, schiebe meine Schlafmaske vom Gesicht und versuche dem Drang, erneut auf die Uhr zu schauen, zu widerstehen. Stattdessen greife ich zum Buch auf meinem Nachttisch. Schlafen steht darauf in Großbuchstaben. Auf dem Cover die Zeichnung einer Frau, die von weißen Laken bedeckt in ihrem Bett liegt. Ob sie schläft, lässt sich nicht genau sagen. Falls sie es tut, beneide ich sie. Denn es ist nicht die erste und einzige Nacht, in der ich wach liege. Schlaflose Stunden begleiten mich schon, seit ich denken kann. Ausprobiert habe ich, wie viele andere, die von Schlaflosigkeit geplagt sind, schon alles Mögliche. Der Markt an Hilfsmittelchen ist mittlerweile groß. Geholfen haben sie mir allerdings kaum. Glücklicherweise treten meine Einschlafprobleme aber auch nur phasenweise auf. Ähnlich wie bei Theresia Enzensberger. Nicht zuletzt hat die Autorin deshalb ihr neues Buch dem Schlaf gewidmet. Allerdings nicht, um ihre persönlichen Tipps zu teilen, sondern vielmehr, um die vielen Facetten und Zwischenräume des Schlafs zu beleuchten. Denn Schlaf, so Theresia, ist keinesfalls eine reine Privatangelegenheit. Ob wir gut oder schlecht schlafen, hängt auch mit unserer Gesellschaft, in der wir leben und mit der wir verwoben sind, zusammen. Und wenn immer mehr Menschen schlecht schlafen, wie Studien zeigen, dann kann ein Markt mit Schlafoptimierungsangeboten allein nicht die Lösung sein. Aber was dann? Darüber und mehr habe ich mit der Autorin Theresia Enzensberger im Podcast gesprochen. Und falls euch das Gespräch gefallen sollte, schaut danach am besten in die Shownotes, denn unter allen, die Sinneswandel via Steady supporten, verlose ich dieses Mal ein Exemplar von Theresias Buch Schlafen. Jetzt starten wir aber erstmal, also nicht einschlafen. Herzlich willkommen, Theresia hier im Sinneswandel-Podcast. Schön, dass du heute hier zugeschaltet bist, live aus L.A.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Freue mich sehr.
Bei dir ist es ja noch früh am Morgen. Ich glaube, 7 Uhr, kann das sein?
Ja, nee, es ist jetzt 8. Aber es ist
okay,
schon
immerhin
ziemlich
8. Ja, ich wollte gerade sagen. Deswegen lohnt sich die Frage nochmal, würde ich sagen. Wie hast du letzte Nacht geschlafen?
Letzte Nacht habe ich eigentlich sehr gut geschlafen. Ich schlafe hier sowieso sehr gut. Aber das heißt, ich weiß nicht so genau, ich glaube, das ist einfach wieder nur so diese Phase. Ich habe manchmal für Phasen, wo es wunderbar geht, da schlafe ich einfach um 12 ein und wache um 8 auf und dann denke ich so, vielleicht habe ich doch gar kein Problem. Und dann kommt aber unweigerlich irgendwann eine Phase, wo ich nicht schlafen kann.
Kannst du da jetzt schon so ein bisschen die Uhr nachstellen, wann diese Phasen kommen oder überraschen sie dich jedes Mal aufs Neue?
Nee, das ist eine totale Willkürherrschaft, was, glaube ich, dazu beiträgt, dass es so unerträglich ist, weil man es halt auch nicht vorhersagen kann.
Also um das vielleicht auch noch vorwegzunehmen oder dich mit einzuweihen, ich selber habe auch seit Jahren immer wieder mit Schlaflosigkeit oder dem Einschlafen zu kämpfen und kann deswegen das auch auf einer persönlichen Ebene sehr nachvollziehen.
Hast du auch so Phasen?
Ja, ich habe auch Phasen und mittlerweile bin ich so ein bisschen dabei auch zu erforschen, ob das auch eventuell etwas mit dem eigenen Zyklus als Frau zu tun hat. Mhm. Das könnte eine Möglichkeit sein, aber ganz genau weiß ich es noch nicht. Aber ich bin auf jeden Fall ähnlich wie du sehr interessiert an dem Thema, nicht nur auf einer intellektuellen Ebene, sondern auch auf der persönlichen. Und es gibt eben bei mir auch immer wieder Phasen, wo es gut klappt. Da ist bei mir auch eine gute Phase. Aber jetzt werde ich morgen nochmal in den Urlaub fahren. Da ist es bei mir tendenziell immer eher so, dass ich erstmal irgendwo ankommen muss, um vielleicht auch loszulassen. Aber das ist ein Stichwort, was ich später nochmal aufgreifen möchte. Zuerst würde mich interessieren, du bezeichnest dich in deinem Buch nämlich selbst als Schlaflosigkeitsveteranin. Was zeichnet denn eine solche Veteranin aus?
Also ich glaube nicht, dass es darum geht, wie lange man schon unter Schlaflosigkeit leidet. Ich beschreibe mehr dieses Gefühl, das ich habe, wenn es wieder nicht klappt. Und dann denke ich so, ach ja, das kenne ich ja schon. Und das ist ja auch, es fühlt sich ja auch immer gleich an. Das heißt, man ist irgendwie auch so gelangweilt davon, dass man jetzt, dass es schon jetzt schon wieder passiert und dass man jetzt schon wieder wach liegt und dass man schon wieder den nächsten Tag irgendwie alle Termine absagen muss oder sich durch den Tag quälen muss oder so.
Wir lachen jetzt oder haben eben beide jeder ein bisschen gelacht, aber eigentlich ist das ja schon auch ein, wie ich persönlich finde, schon auch belastendes Thema. Deswegen, wie gehst du ganz persönlich damit um? Also wälzt du dich einfach hin und her, wenn du nicht schlafen kannst? Meditierst du? Liest du, bis dir die Augen zufallen? Oder schreibst du Bücher?
Das wäre schön, wenn man dann einfach die Zeit so produktiv nutzen könnte. Aber nein, so ist es nicht. Ich bin schon an dem Punkt, wo, also weil man muss, glaube ich, es gibt so einen Punkt, wo man sagen muss, okay, das bringt jetzt nichts. Also, dass man sagt, man macht sich jetzt keinen Stress, dann schläft man halt nicht. Man resigniert sozusagen, aber dann liege ich meistens einfach tatsächlich nur im Bett rum, weil ich dann doch immer, glaube ich, leise Hoffnung habe, dass es dann vielleicht doch noch klappt, wenn ich jetzt nicht aufstehe. Was natürlich alle Schlafhygiene-Experten sagen, man soll aufstehen, woanders hingehen, was lesen, irgendwas machen, was nicht einen aufregt. Natürlich finde ich, habe ich auch schon immer gedacht, die haben ein komisches Verständnis von Literatur, weil ich kann auch ohne Probleme einen spannenden Roman die ganze Nacht durchlesen, aber dann schlafe ich halt auch nicht. Also müde werde ich davon nicht.
Oh, ich kann das so sehr nachfühlen. Ich fand auch den Satz in deinem Buch sehr lustig, als du die unterschiedlichen Tipps, die man so bekommt als schlafloser Mensch, aufgelistet. Und am Ende sagst du aber, Schlaflosigkeit macht neurotisch, Schlafhygiene rigide. Und ich kenne das. Man will einerseits irgendwie, man möchte gerne schlafen und einen guten Schlaf haben, aber man ist irgendwie auch nicht bereit dafür, alles hinzuwerfen oder irgendwie sein Leben einzuschränken für den guten Schlaf. Also so wichtig er auch sein mag, und man merkt es dann natürlich am nächsten Morgen, möchte man irgendwie vielleicht doch nicht um jede Nacht um 9 ins Bett gehen, um dann irgendwie frisch zu erwachen. Das passt dann vielleicht auch nicht zum eigenen Lebensstil.
Nee, genau, man kann ja nicht alles irgendwie danach richten. Wobei ich glaube schon, also irgendwie untergründig bin ich fast der Meinung, dass ich vielleicht diesen Freiberufler, also dieses Leben als Freiberufler auch deshalb gewählt habe, weil ich dann zumindest ein bisschen Flexibilität habe. Nicht, dass ich schon immer, also ich hatte nicht schon immer diese Art von Schlaflosigkeit, aber ich hatte schon immer irgendwie komische Sachen mit dem Schlafen. Ich habe auch eine Zeit lang, habe ich immer gedacht, ich brauche so viel Schlaf, viel mehr als andere Leute. Da habe ich dann auch schon vor Jahren eine Reportage drüber geschrieben. Deswegen, ich war irgendwie schon immer mit dem Schlaf beschäftigt, und natürlich ist man als jemand, der freiberuflich arbeitet, einfach dann doch ein bisschen flexibler. Auch wenn man natürlich die Arbeit ja irgendwann machen muss. Das heißt, es bringt nichts. Es ist auch nicht so viel besser, weil irgendwann muss man sich ja halt hinsetzen. Aber natürlich hat man nicht diese rigiden Arbeitszeiten, wo man um 8 im Büro sein muss.
Und du hast den Vorteil als Schriftstellerin, du kannst quasi deine Schlaflosigkeit nutzen, aber auf eine Weise ist es ja schon so. Also du kannst zumindest darüber schreiben, und das hat vielleicht den ein oder anderen positiven Effekt. Und deswegen würdest du sagen, das Schreiben über den Schlaf ist vielleicht auch eine Art Selbsttherapie oder Konfrontation?
Also am Anfang hatte ich ein bisschen Angst auch. Es gibt auch so eine Passage im Buch, wo ich sage, die Schlaflosigkeit ist ein Biest, das man nicht aufwecken oder anschauen darf, weil sonst wird es schlimmer. Und ich hatte ein bisschen Angst, dass die Beschäftigung damit jetzt sozusagen die Schlaflosigkeit schlimmer macht. Aber am Ende, glaube ich, war es doch ganz gut, weil ich bin sowieso jemand, der dazu tendiert, Dinge sozusagen intellektuell durchdringen zu wollen, also Dinge, die mich beschäftigen. Und dann ist natürlich das Schreiben, das Nachdenken darüber sowieso da. Und dann ist das Schreiben darüber auch nur sozusagen wie eine Art intensiveres Nachdenken darüber und sozusagen der nächste logische Schritt.
Ja, vor allem ist dein Buch ja mitnichten eine reine Abhandlung deiner eigenen Schlafbiografie. Übrigens auch ein sehr, sehr schöner Begriff, den ich so zum ersten Mal bei dir gelesen habe. Sondern es handelt vielmehr von den vielen, vielen Zwischenräumen des Schlafs und eben seinen Verwebungen, die auch in die politische, soziale und kulturelle Sphäre eindringen. Wieso war dir genau das ein Anliegen?
Also Das, da gibt es jetzt eine simple, das ist vielleicht ein bisschen langweilige Antwort darauf, nämlich einfach, dass ich ein ziemlich politischer Mensch bin und natürlich dann eben auch über Dinge, die und auch glaube, dass alles irgendwie politisch ist und dann über Dinge, die mich beschäftigen, eben auch immer gleich auf der Ebene nachdenke. Das Buch ist ja in drei in vier Schlafphasen aufgeteilt und dann habe ich mir das einfach sozusagen als Struktur, als Gerüst genommen, um ein politisches Essay zu schreiben, neben einem persönlicheren und einer Kurzgeschichte.
Und jetzt würde mich interessieren, was macht den Schlaf denn überhaupt aus deiner Sicht politisch? Weil im ersten Moment könnte man ja eigentlich denken, dass der Schlaf gerade ein Ort ist, der sich dadurch auszeichnet, dass er eben von der Welt, eigentlich von allem, das uns umgibt, erstmal abgekoppelt ist. Also auch vom Sozialen und Politischen.
Ja, also wir glauben das natürlich auch. Also ich habe das Gefühl, man intuitiv denkt man an den Schlaf als etwas sehr Individuelles. Und das ist lustigerweise, habe ich dann in meinen Recherchen herausgefunden, auch in der frühen Schlafmedizin schon angelegt. Da gab es so Experimente, wo sie die Lider von Leuten, die geschlafen haben, aufgehalten haben und was drunter gehalten haben, um zu schauen, ob die sich dann daran erinnern oder davon träumen, von diesen Objekten. Das haben sie aber nicht. Und das haben die dann zum Anlass genommen, zu sagen, ah ja, seht ihr, der Schlaf ist eine totale Abgeschlossenheit von der Welt, da kommt gar nichts durch. Und das hat, glaube ich, dazu geführt, dass wir den Schlaf als so eine Art Privatsache sehen, wo wir auch die Ursachen für Schlafprobleme zum Beispiel als so individuelles biologisches Problem verorten. Und ich argumentiere aber, dass natürlich die Gesellschaft einen großen Einfluss darauf hat. Und es gibt auch, also man kann das in vielen Statistiken nachlesen, dass auch die Schlafqualität leidet also wenn man von der Gesellschaft diskriminiert wird oder wenn man arm ist oder wenn man, da gibt es Korrelationen. Und ich finde, das ist natürlich auch eigentlich total einleuchtend, ne? Also wir haben alle Smartphones, wir wissen alle, wie es ist, wenn die Welt direkt vor dem Schlafengehen nochmal zu einem ins Bett kommt in Form von Nachrichten und Arbeit und Freunden und so weiter. Und das ist natürlich, Stress ist eine ziemlich klare Korrelation von so Auswirkungen von Dingen, Umwelteinflüssen auf die eigene Gesundheit.
Ja, auf einzelne Aspekte, die du gerade aufgegriffen hast, also auch die Aspekte, dass zum Beispiel Diskriminierung sich schlecht auf Schlaf auswirkt, da würde ich gleich nochmal drauf zurückkommen. Mhm. Aber dass wir beide mit unserer Schlaflosigkeit nicht alleine sind, das zeigen auch Statistiken, wie zum Beispiel ein Gesundheitsreport der DRK, laut dem schlafen rund 80% der Erwerbstätigen in Deutschland schlecht. Das sind hochgerechnet auf die Bevölkerung etwa 34 Millionen Menschen. Und ich habe gelesen, dass seit 2010 Schlafstörungen um 66% angestiegen sein sollen. Und jetzt kann man einerseits sagen, ja, vielleicht irgendwie ist das einfach, irgendwie sind wir alle nervös geworden und weil die Welt irgendwie ganz schön anstrengend geworden ist. Aber genau das wäre dann ja eigentlich genau ein Anzeichen dafür, nicht nur bei uns selbst zu suchen, sondern uns auch zu fragen, was hat es mit der Gesellschaft zu tun oder liege ich da falsch?
Ja, genau. Also ich fand das auch ziemlich erschreckend, ehrlich gesagt, diese Statistik. Und ich meine, was sozusagen eine große Rolle spielt, glaube ich, ist, dass der Kapitalismus sozusagen, der Schlaf stellt den Kapitalismus sozusagen vor ein Dilemma, weil wenn wir schlafen, dann können wir ja nicht produktiv sein, wir können nicht konsumieren, wir können sozusagen kein wertvolles Mitglied des Kapitalismus und der kapitalistischen Gesellschaft sein. Und auf der anderen Seite brauchen wir den Schlaf natürlich, um überhaupt unsere Produktivkräfte zu regenerieren, also um überhaupt wieder arbeiten zu können am nächsten Tag. Und deswegen, Karl Marx beschreibt das wie so einen Acker, den man nicht zu sehr beackern darf, weil er sonst unfruchtbar wird.
Ja, ich habe auch, um noch eine letzte blöde Statistik zu nennen, aber ich habe letztens auch nochmal selber eine kleine Recherche betrieben und da habe ich gelesen, dass ein Forschungsinstitut berechnet hat, dass der durch Schlafstörung verursachte Produktionsverlust in Deutschland bei rund 60 Milliarden Euro pro Jahr liegt. Also das sind ungefähr 1,5% unseres Bruttoinlandsprodukts. Also eigentlich, genau wie du sagst, sollte der Staat und die Wirtschaft ja ein großes Interesse an ausgeschlafenen Menschen haben, oder?
Ja, und das hat mich sehr interessiert und da kommen wir dann auch gleich zu zum nächsten Thema, wo wir bestimmt auch noch drüber sprechen würden, nämlich die Krankheit, weil ich fand das so spannend, dass also auch im Zusammenhang mit der Pandemie habe ich mich immer gefragt, wenn es jetzt so und so viel Tausende mehr von chronisch Kranken gibt, selbst aus einer wirtschaftlichen Perspektive, also so ganz zynisch kapitalistisch gedacht, das kann doch keine gute Idee sein, weil die Leute brauchen ja Arbeitskräfte. Und da bin ich dann auf die Arbeit von zwei AmerikanerInnen gestoßen, die haben ein Buch geschrieben, das heißt Health Communism, und was die argumentieren, ist, dass es sozusagen, also das ist auch ganz klassisch marxistisch gedacht, dass es sozusagen in der Wirtschaft auch die sogenannte Reservearmee braucht, also das sind Leute, die eben nicht in Beschäftigung stehen, und zwar um einerseits sozusagen Druck auszuüben auf die Leute, die die arbeiten, um zu sagen, wenn ihr nicht gut genug arbeitet, dann wird es euch so gehen wie denen, und um bei Arbeitskräftemangel eben eine sogenannte Reserve zu haben, aus der man schöpfen kann, und das fand ich irgendwie ganz einleuchtend eigentlich.
Ja, und gleichzeitig frage ich mich, wieso gibt es dann eigentlich so Bilder vom Faulpelz? Also Menschen, die lange und viel schlafen, gelten ja eher als faul, wohingegen Menschen, die früh aufstehen und diszipliniert sind, als erfolgreich angesehen werden. Aber eigentlich müssten ja theoretisch in dieser Logik Menschen, die wirklich einen guten, vielleicht sogar langen Schlaf haben und dann ausgeruht aufstehen und zur Arbeit gehen, das müsste dem Kapitalismus doch eigentlich am liebsten sein.
Ja, also die Bilder zum Schlaf sind sowieso sehr interessant, und das ist, wenn man zum Beispiel daran denkt, wie es behandelt wird, wenn man endlich mal ausschlafen darf, das ist natürlich sozusagen, der Schlaf gilt auch als was Dekadentes, wenn es sozusagen über die Zeit hinausgeht, die gesellschaftlich normiert akzeptabel ist. Also es gibt ja sozusagen ziemlich strenge Regeln, wie man so zu schlafen hat, um als normal
zu gelten. 8 Stunden bitte.
Genau. 8 Stunden bitte in einem gemeinsamen Bett mit einem Partner oder eben alleine. Genau, von dann bis dann und so weiter und so fort. Und das sind, glaube ich, einfach sehr alte Muster. Und die hängen bestimmt auch damit zusammen, wie wir eben schon sagten, wenn man schläft, kann man nicht arbeiten. Also das ist dann ganz sozusagen eine ganz stringente Linie, nicht sehr weit gedacht, aber so wie eine Assoziation irgendwie. Und ich habe mir ein bisschen eben diese politischen Bilder, also die Metaphorik des Schlafs angeschaut, und da merkt man eben auch, dass es geht immer ums Aufwachen. Also bei den Schlafschafen zum Beispiel oder natürlich, also in Deutschland kennt man auch aus der nationalsozialistischen Geschichte Deutschland der Wache. Also das sind sozusagen immer Sachen, wo man davon ausgeht, dass das Volk sozusagen in so einem Dämmerzustand ist und Dinge nicht versteht, und dann, wenn sie aufgeweckt werden, dann erreichen sie einen höheren Bewusstseinszustand, und das ist natürlich da kommt der Schlaf ja nicht besonders gut weg in der politischen Metaphorik, weil der Schlaf ist sozusagen dann immer das, was ignorant ist und was schlecht ist.
Und vor allem scheint der Schlaf eigentlich ja immer nur ein Mittel zu sein, um eben am Ende produktiv oder effizient sein zu können. Und das zeigt sich vielleicht auch gerade besonders in dieser neuen Schlafindustrie, die sich herausgebildet hat. Über sehr viele Jahrzehnte, würde ich sagen, war der Schlaf ja einer der wenigen Lebensbereiche, der eben noch nicht so sehr vom Kapitalismus durchdrungen war. Quasi so eine konsumfreie Zone, wenn man mal von Betten und Matratzen absieht. Aber eben seit einiger Zeit gibt es diverse Produkte, die den Markt überfluten, wie CBD-Tropfen, Melatonin-Kaugummis, Apps, Messgeräte, Gewichtsdecken und viel, viel mehr. Und erstmal würde mich interessieren, wie empfänglich bist du denn für solche Produkte? Bist du dafür anfällig? Hast du schon mal was davon ausprobiert?
Naja, wir sprachen ja schon darüber, dass Schlaflosigkeit neurotisch macht. Und dass man ist ja auch irgendwann schon sehr verzweifelt. Ich glaube, dann fängt man an, Dinge auszuprobieren. Ich selbst habe jetzt nie ich nenne das in dem Buch die rote Linie der Verschreibungspflicht. Also ich habe nie Schlafmittel genommen, die verschreibungspflichtig sind. Ich habe Melatonin schon genommen, und ich schlafe tatsächlich jede Nacht mit einer Schlafbrille und so Ohrenstöpseln.
Ich auch. Ja. Ich auch. Oh mein Gott.
Also man versucht schon, sich irgendwie abzuschotten. Aber das ist ja auch logisch. Also einfach Licht und Lärm. halt. Genau, aber sonst, also Apps zum Beispiel lehne ich ab, eben glaube ich genau, weil mich das so irritiert, dass das so dieser Optimierungsgedanke dahinter und wie du sagst, ich meine, der Schlaf ist halt irgendwie wie so eine Lücke, da gibt's da kann man nicht viel, eigentlich nicht viel drüber sagen, also der Schlaf selbst ist ja wie eine Bewusstseinslücke, deswegen auch wahrscheinlich schwer zu bewerben irgendwie oder man kann keine Produkte benutzen, wenn man schläft, aber die haben dann eben entdeckt, dass das mit dem Einschlafen, dass das sich durchaus auf so eine Optimierbarkeit hin framen lässt und das passt ja natürlich auch sehr gut zu diesem ganzen Silicon Valley Biohacking und generellen einfach körperlichen Selbstoptimierungen. Ich habe auch dieses Buch von Arianna Huffington, da schreibt sie über den Schlaf und da hat sie den lustigen Rat, dass man soll sein Smartphone ins Bett bringen, abends, damit man dann schon am nächsten Tag genauso produktiv sein kann wie das Smartphone. Also dieser Gedanke spielt dann natürlich, also dann kann man sozusagen wieder auf Arbeit hin optimieren und dann kann man auch Produkte dafür verkaufen.
Ja, und was ich persönlich, also ich muss erstmal dazu sagen, ich habe auch schon diverse Dinge ausprobiert, bis auf verschreibungspflichtige Medikamente und merke auch, dass gewisse Routinen für mich sehr wichtig sind. Mhm. Und natürlich auch meine Schlafmaske und meine Oropax, wenn ich die vergesse irgendwo, dann bin ich auf jeden Fall absolut aufgeschmissen. Dann weiß ich schon, ich kann nicht schlafen. Ja. Aber was ich an diesem Markt sehr interessant und zugleich besorgniserregend finde, ist, das hast du vorhin schon kurz angesprochen, dass gerade durch diese vielen Optimierungsmöglichkeiten, die mir eben heute zur Verfügung stehen, ich viel mehr das Gefühl habe, wenn ich nicht schlafen kann, dass das eben mein eigenes, ganz persönliches, individuelles Versagen ist. Also ich schaue eher, was ich auf der individuellen Ebene verändern kann, durch Apps, eben vielleicht sogar Medikamente, Therapie im besten Fall, als dass ich mich frage, was eben mein Schlafmangel eigentlich mit der Gesellschaft zu tun hat. Und wie gesagt, du hast es vorhin schon kurz erwähnt, es gibt Faktoren, die wir nicht immer in der Hand haben, die unsere Schlafqualität mitbestimmen. Und du nennst darunter in deinem Buch zum Beispiel Armut, Unterdrückung oder den Klimawandel. Deswegen, was denkst du, welche Folgen könnte eine so individualistische Betrachtung von Schlaf noch für uns als Gesellschaft haben?
Ja, also die, ich dachte nur gerade, man merkt es ja auch, wenn man darüber spricht mit Leuten, die keine Probleme haben, dann kriegt man immer erstmal Ratschläge. Also auch da, glaube ich, gibt's eine Parallele zu Leuten, die chronisch krank sind. Aber das nur am Rande, deswegen vielleicht auch ein Grund, warum ich mich Schlaflosigkeitsveteranin genannt habe, um zu sagen, sozusagen, ich habe das alles schon ausprobiert, ihr braucht mir keine Ratschläge geben. Genau, aber auf der politischen Seite, also diese Faktoren, die du beschreibst, die nennt man auch soziale Determinanten der Gesundheit und das finde ich irgendwie so ein interessantes Konzept, weil das hat man auch, hat man das auch während der Pandemie gemerkt, dass sozusagen, da kamen noch andere Faktoren dazu, weil die sogenannten essentiellen Arbeiter sind natürlich auch oft durch ihre Jobs einfach infektionsgefährdeter gewesen und mussten ja auch arbeiten, aber davon abgesehen gibt es eben noch andere Faktoren, die einfach eben sozusagen der unserer kapitalistisch-rassistischen, sexistischen Klassengesellschaft geschuldet sind. Und die erstmal vielleicht nicht, ich weiß nicht, wie sofort einleuchtend das ist für Leute, dass man sagt, dass das irgendwas irgendwie auf unseren Schlaf sich auswirkt oder auf unsere Gesundheit generell. Aber ich finde, und das hatte ich ja auch schon vorher kurz erwähnt. Ich finde, wenn man über den Stress nachdenkt, das ist ein Beispiel, wo ich finde, dass das sehr sofort sehr einleuchtend wird, weil da wird man sozusagen mit was von außen konfrontiert, mit Diskriminierung oder schrecklichen Lebensumständen oder was auch immer. Und das produziert Stress und das ist ja Cortisol, das ausgeschüttet wird. Das heißt, das ist eine unmittelbar körperliche Reaktion, die man auch nachweisen kann und dass die starke Einflüsse hat auf die Gesundheit, das ist nachgewiesen. Deswegen, also das finde ich ein gutes Beispiel. Ich bin mir sicher, dass es in ganz vielen, dass es auf ganz viele andere Arten und Weisen auch noch so funktioniert. Aber ich finde, anhand dessen kann man das irgendwie gut beschreiben.
Ja, und ich habe auch gerade noch mal überlegt, auf so einer etwas anderen Ebene, wenn man diese Optimierung sich anschaut, dann versuchen wir ja auch durch all diese ganzen Schlafhelfer vielleicht was unter Kontrolle zu bringen, das sich eigentlich gerade ja durch den Kontrollverlust auszeichnet. Also kennen wahrscheinlich viele, je konzentrierter man versucht einzuschlafen, desto weniger funktioniert das, weil wir eben, um einschlafen zu können, eher loslassen müssen, oder?
Ja, und deswegen habe ich dann auch sozusagen ein ganzes Unterkapitel über die Schwäche geschrieben, weil das Loslassen können, der Kontrollverlust, der ist natürlich erstmal beängstigend. Also ich finde das beängstigend. Und man hat beim Schlafen, also neben der Tatsache, dass man einfach ohnmächtig wird, was ja irgendwie auch eben einfach eine Art von körperlicher Schwäche ist, gibt es auch noch diesen Gedanken, dass man sich praktisch in die Obhut anderer begibt. Und das weiß ich auch nicht, ob das für alle sofort unmittelbar einleuchtend ist, aber es gibt zum Beispiel bei Thomas Hobbes, also bei Leviathan, gibt es schon der Gedanke, dass man sozusagen den Staat braucht, der einen schützt, weil der Mensch ab und zu mal, selbst der stärkste Mensch muss irgendwann mal schlafen. Und im Schlaf wird er sozusagen verletzlich für Überfälle oder dass ihm jemand was antut oder so. Und das heißt, das ist ganz anders gedacht, als ich das denken würde, aber der Gedanke steckt schon drin, dass man sozusagen darauf vertraut, man muss auf den Rest der Welt vertrauen, wenn man schläft, eben weil man handlungsunfähig ist. Und ich glaube, daraus ergibt sich ganz viel politisch. Und das habe ich eben so ein bisschen weitergedacht und mir überlegt, warum wir so gegen Schwäche, also warum Schwäche so stigmatisiert ist in unserer Gesellschaft und ob vielleicht der Schlaf ein gutes Gegenbild sein könnte von Schwäche.
Weil er quasi einen Vertrauensbeweis darstellt?
Ja, genau, also weil er einen Vertrauensbeweis darstellt, weil ich sowieso finde, dass wir Schwäche destigmatisieren sollten und aber weil ja auch Schwäche, glaube ich, auch deshalb stigmatisiert wird, weil die Leute, also es gibt so diese Idee, dass wenn die Welt ein Kampf aller gegen aller ist, also sozusagen diese sozialdarwinistische Idee, dass alle sozusagen andere Menschen sind immer eigentlich eher als Angriff, werden als Angriff gelesen auf einen als potenzielle Verbündete oder so. Und wenn man davon ausgeht, dann ist natürlich Schwäche gefährlich. Und es ist auch gefährlich, selber schwach zu werden, indem man sich um jemand anderen kümmert. Und ich glaube, das ist was viel, wenn man sich so anschaut, wie unsere Gesellschaft organisiert wird. Also wir legen keinen Wert auf Pflege am Ende vom Leben. Wir legen keinen Wert auf Kinderbetreuung. Also sozusagen am Anfang und am Ende vom Leben gibt es Situationen, wo Leute sozusagen auf unsere Hilfe angewiesen sind. Und das wird irgendwie, da gibt es so eine Art wie so Verachtung. Das finde ich, hat man richtig gespürt während der Pandemie, dass sozusagen, dass es für Schwäche und Krankheit Verachtung gibt. Und der Schlaf ist aber universell. Also niemand kann sagen, er muss nicht schlafen. Niemand kann sagen, er muss diese Ohnmacht nicht, er ist stark genug, um nicht jede Nacht ohnmächtig zu werden. Und auch deshalb habe ich gedacht, vielleicht ist es ein gutes Gegenbild, weil dagegen kann sich ja nun wirklich, kann niemand sagen, nein, ich werde nicht schwach.
Das heißt, könnte der Schlaf vielleicht sogar eine Art Akt der Rebellion sein?
Der Schlaf ist natürlich auch eine Unterbrechung, ne? Also der unterbricht die Tätigkeit und deswegen habe ich mir dann eben auch sozusagen potenziell positive Bilder vom Schlaf angeschaut und auch wortwörtlich Bilder, weil ich mich für Kunst interessiere und weil ich schon immer irgendwie auch auf die Welt so geguckt habe. Und da gibt es ein schönes Bild von Camille Pissarro von einer Arbeiterin, die im Gras liegt und schläft und das heißt, es ist natürlich auch eine Unterbrechung der Arbeit, insofern durchaus möglicherweise eine Rebellion, also weil der Streik ist natürlich eine Rebellion.
Das heißt, wenn Schlaf nicht auf die Reproduktion von Arbeitskraft ausgerichtet ist, dann könnte er vielleicht sogar was loslösen und vielleicht etwas, hat vielleicht etwas Rebellisches an sich. Vielleicht trotzdem als allerletzte Frage würde mich interessieren, was du Menschen aus deiner Erfahrung bisher mitgeben würdest, was dir am meisten bisher geholfen hat im Umgang mit dem Schlaf.
Ja, ist schwierig, ne, weil ich gerade gesagt habe, wenn man schlaflos ist, will man eigentlich keine Ratschläge hören. Jetzt muss ich sich selber Ratschläge geben.
Dein Ratschlag kann ja auch sein, hört nicht auf Ratschläge anderer.
Genau, also ja, wirklich. Also ich glaube auch was ich mir angeschaut habe, so von der Schlafforschung und so, ich habe das schon so verstanden, dass natürlich eigentlich sich nach den eigenen individuellen Schlafbedürfnissen richten, kann nicht falsch sein, soweit man das eben kann. Und ich verstehe schon, dass das nicht alle können. Und ich verstehe auch, dass es sozusagen eben genau diese gesellschaftlichen Rahmen gibt, in denen man sich irgendwie bewegen muss. Aber herauszufinden, wann und wie und wo man gut schläft, und das dann eben sozusagen zu perfektionieren, ohne zu neurotisch zu werden, ist bestimmt nicht falsch.
Dem schließe ich mich an, und was ich noch mit reingeben will, ist auf jeden Fall auch, mir hat es immer geholfen, mit anderen zu sprechen. Also einfach auch mal einfach anderen Menschen zu sagen, vielleicht sogar dem Arbeitgeber, ich habe heute schlecht geschlafen, ich bin heute vielleicht eben mal nicht so produktiv, und die Menschen mit ins Boot zu holen. Und im besten Fall hat man dann natürlich einen Arbeitgeber, der Verständnis dafür zeigt, sollten sie auf jeden Fall, weil das ist natürlich auch eine Rahmenbedingung, wo immer mehr Unternehmen, glaube ich, auch irgendwie aufmerksam werden, dass es da ein gesellschaftliches Problem gibt und was wir nicht ignorieren können und dass die Menschen nicht alleine lösen können. Also irgendwo sich zu öffnen und im Zweifelsfall sogar zu solidarisieren. Vielleicht gibt es ja irgendwann eine Bewegung der Schlaflosen, der SchlafveteranInnen. Das wäre doch was.
Das wäre schön.
Ich würde mich anschließen, muss ich sagen, bei dieser Rebellion. Und ja, ich danke dir sehr, Theresia, für die Einblicke einerseits in deine eigene Schlafbiografie und das vor allem aber auch das Teilen deiner vielen Assoziationen dazu und vor allem auch die letzte Geschichte, die mich sehr berührt und gleichzeitig auch verwirrt hat und sehr zum Nachdenken angeregt hat. Viel mehr verrate ich aber auch an der Stelle nicht, weil das kann man ja im Buch selbst nachlesen.
Danke dir, das freut mich sehr, und ich hoffe, dass du vielleicht heute Nacht gut schläfst, zumindest.
Das hoffe ich auch, das wünsche ich dir auch. Aber das dauert bei dir noch ein bisschen. Das
dauert noch ein bisschen, ja, genau. Danke dir.
Vielen Dank an euch fürs Zuhören und fürs Wachbleiben, hoffe ich zumindest. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie gerne mit euren Freundinnen und Freunden. Und falls ihr meine Arbeit finanziell supporten wollt, könnt ihr das ganz einfach via Steady oder indem ihr mir einen Betrag eurer Wahl an paypal.me/sinneswandelpodcast schickt. Unter allen UnterstützerInnen verlose ich, wie gesagt, diesmal ein Exemplar von Schlafen. Also schaut gerne mal in den Shownotes vorbei. Da findet ihr alle Infos und Links zur Folge. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal im Sinneswandel-Podcast. Und schlaft gut.